Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Jeder Einzelne hat von Gott Gaben, Talente und Fähigkeiten bekommen. Und ich möchte die restliche Zeit der Predigt einfach nutzen, um euch ein bisschen mit reinzunehmen. Wenn du Teil der Kirche für Düsseldorf bist, sollst dir bewusst sein, wir werden dich immer herausfordern, dich nicht auf deinen Talenten auszuruhen, sondern sie zu gebrauchen zum Segen für andere Menschen. Denn ich glaube, Glaube verwahrt nicht nur Dinge, wahrer Glaube gebraucht und vermehrt das, was Gott dir anvertraut hat. Glaube bedeutet nicht Stillstand und abwarten, bis Jesus wiederkommt und bis wir im Himmel sind, sondern es bedeutet, in Bewegung zu sein. Eine Kirche, die sich nicht bewegt, bewegt auch nichts in der Welt. Der Spruch war gut, den kann man gut bei Insta posten. Eine Kirche, die sich nicht bewegt, bewegt auch nichts in der Welt. Ich glaube, die mobilisierte Kirche von Jesus ist die Hoffnung in der Welt. Viele Menschen treffen eine Entscheidung für Jesus und sagen, zack, der Himmel ist safe, jetzt kann ich chillen, bis Jesus wiederkommt. Aber eigentlich ist es nicht der Plan Gottes gewesen. Wir lesen im 2. Timotheus 1, Vers 9 das Folgende. Es heißt hier, er, Jesus, hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Also du wirst von Gott erlöst und von ihm wiederhergestellt. Aber nicht nur das, er bleibt nicht beim Erretten stehen, sondern dann kommt, er hat dich berufen. Er hat dich dazu berufen, einer verlorenen Welt gute Nachricht zu bringen und mitzuhelfen, dass sie versöhnt wird mit ihm. Und dafür müssen wir unsere Hände und unsere Füße gebrauchen. Und so setzen wir unsere Talente ein, um mit an dem zu bauen, was Jesus baut, nämlich seine Kirche. Psalm 92 ist ein wunderbarer Psalm. Und ich lese mal ab Vers 13 vor. Dort lesen wir das Folgende. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihm. Was wir bei Gott sehen ist, er spricht immer wieder davon, dass unser Leben wachsen soll. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann ist Gott nicht nur unser liebender Vater, sondern er ist der Gärtner unseres Lebens, der sät, der beschneidet, der bewässert und versorgt und erntet. Aber er sät, bewässert und versorgt nicht nur in Isolation, sondern er sagt, wer gepflanzt ist in meinem Haus, in seiner Kirche, der wird aufblühen. Das Wort aufblühen ist ein wunderschönes Wort. Es bedeutet wachsen, zunehmen, Frucht bringen. Gott fordert uns auf und er gibt uns einen Befehl. Er sagt, pflanz dich und wenn du das tust, wird das passieren, was du sonst vielleicht nicht erleben wirst. Dein Leben wird aufblühen, du wirst wachsen. Um diesen Gedanken wirklich zu verstehen, müssen wir einmal zurückgehen, ganz am Anfang der Bibel. In den Garten Eden, ins Paradies. Alles war vollkommen. Und das erste Problem, was wir im Garten Eden hatten, war nicht das Problem von Sünde, die da war, oder Rebellion. Das erste Problem im Garten Eden, das erste Mal, dass Gott gesagt hat, das ist nicht gut, war der Punkt, als er festgestellt hat, dass es einen Mangel an menschlicher Gemeinschaft gab. Er sagte, alles ist super, aber ist es nicht gut, dass der Mensch alleine ist? Adam hatte Gemeinschaft mit Gott. Eigentlich hätte ja alles gut sein müssen, weil er hatte geistliche Gemeinschaft. Aber trotzdem sagt Gott, nein, da fehlt etwas, und zwar menschliche Gemeinschaft. Und diese Passage wird oft benutzt für das Bild von Ehe und Familie, und das ist absolut stimmig. Aber ich glaube, dass noch viel mehr eigentlich da drin zu entdecken ist. Gott spricht hier nicht nur von Gemeinschaft von Ehemann und Ehefrau, sondern er zeigt, dass sein Plan für unser Leben hier auf der Erde nicht ist, in Isolation zu leben. Es ist ein Aufruf Gottes als Nachfolger von Jesus, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und deswegen habe ich als Pastor immer die Herausforderung, wenn Leute sagen, ja, ich brauche die Kirche nicht. Ich gucke meine Online-Gottesdienst, ich habe Gemeinschaft mit Gott und ich und Gott, wir sind so. Und ich denke so, awesome, das ist genial, aber ich glaube, dir fehlt trotzdem etwas, wie Adam etwas gefehlt hatte. Er hatte perfekte Gemeinschaft mit Gott gehabt. Und ich glaube, dass in diesem Wort Gottes im Garten Eden schon ein Samen für den Gedanken von Kirche von Jesus gelegt worden ist. Gott sagt uns hier, du brauchst Gemeinschaft mit anderen Christen. Du brauchst Menschen an deiner Seite, um in deinem Glauben zu wachsen. Leute, die dich schleifen, Leute, die dich vielleicht herausfordern. Denn das ist die Kirche von Jesus. Sie ist kein Gebäude, keine Religion, keine Institution. Sie ist eine Gruppe, eine Gemeinschaft von Menschen. Denn ein Stein ist kein Haus, ein Schaf ist keine Herde. Ein Christ ist nicht der Leib von Jesus allein. Das griechische Wort für Gemeinschaft, da habe ich Anfang November drüber gesprochen, ist das Wort Koinonia. Und die Bibel ermutigt uns, dass dieses Wort beschreibt eine enge Partnerschaft. Die Bibel ermutigt uns, wir sollen einander ermutigen, einander trösten, einander ermahnen und vieles mehr. Und manchmal tendieren wir dazu, eine Kirche nach ihrem geistlichen Input zu beurteilen. Ja, du solltest in eine Kirche gehen, wo der Pastor hoffentlich biblische Predigten predigt. Aber geistlicher Input ist nicht alles, worum es in der Kirche geht. Wenn es nur um Input gehen würde, dann reicht es ja, wenn wir uns irgendwelche Videos anschauen, zu irgendwelchen Konferenzen fahren. Aber ich glaube, da gibt es mehr, was wir erleben sollen, wenn wir an einem Ort in verbindlicher Gemeinschaft zusammenkommen, wenn wir das Leben miteinander teilen. Denn dann werden wir das erleben, wovon die Bibel immer wieder spricht. Wir lesen in dem Buch der Sprüche, Nähe erzeugt Reibung, Eisen schärft Eisen, so schärft ein Mensch den anderen. Und wir werden unserem Charakter geschliffen. Es gibt einige Leute in der Kirche, das sind Gnadenproduzenten, nenne ich sie, ja. Wie kann ich einen Igel umarmen? Genau das sind die Menschen. Aber da lernt man dran, man wächst daran. Man wird gestärkt im Glauben. Deswegen heißt es auch in der Bibel, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich glaube, da ist ein Segen dahinter, wenn wir zusammenkommen, dass wir Gottes Gegenwart auf eine andere Art und Weise erleben. Es liegt eine besondere Kraft, ein besonderer Segen in geistlicher Gemeinschaft. Das ist die Kirche von Jesus. Gott möchte, dass du persönlich im Glauben wächst. Aber er macht das, indem er dich in Gemeinschaft stellt. Er lässt dich durch seine Kirche wachsen. Und denk einmal über folgenden Vers nach. Johannes 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn du keine Gemeinschaft mit anderen Christen hast in der Kirche, wie soll die Welt denn erkennen, dass du ein Nachfolger von Jesus bist? Sich selber lieb haben ist die einfachste Übung. Andere Menschen lieb zu haben, die vielleicht ganz anders ticken, die einen ganz anderen Charakter haben, ist eine ganz andere Herausforderung. Mit anderen Worten sagt dieser Vers, unser Miteinander in der Kirche verstärkt unser Zeugnis in der Welt. Unser Miteinander in der Kirche verstärkt unser Zeugnis in der Welt. Je mehr wir in Einheit leben und einander lieben, desto stärker wird unser evangelistisches Zeugnis für diese Welt. Gott schaut in diese Welt und er sieht Felder, die reif sind zu ernten, Menschen, die auf der Suche sind nach Wahrheit, nach Erfüllung, nach Sinn im Leben. Und er ruft seine Kirche auf, ihre Hände und Füße zu gebrauchen für diese große Ernte, damit wir gemeinsam unterwegs sind und uns an die Erntearbeit machen. Es ist nicht gut, wenn wir unseren Glauben alleine leben. Aber warum dieses Thema für einige unangenehm ist, liegt darin, dass Gemeinschaft, dass Koinonia messy ist. Es gibt einige Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich folge ihm auch nach. Aber die Kirche, mit der will ich nichts zu tun haben, weil Kirche hat mich immer wieder enttäuscht und die Kirche ist voller Heuchler und die hat so viele Probleme. Und wenn ich sowas höre, dann ist meine erste Reaktion, du hast recht. Stimmt, absolut, denn die Kirche ist ja nicht eine Institution, sie ist eine Gruppe von Menschen und wir alle sind Sünder, die Gottes Gnade brauchen. Das heißt, wenn du die perfekte Kirche gefunden hast, dann lauf lieber schnell weg, weil ansonsten ist sie nicht mehr perfekt, wenn du Teil dieser Kirche bist, weil du bist auch Teil des Problems. Genauso wie Leute da sind, die dich enttäuscht haben, wird es Leute geben, die du enttäuscht hast. Genauso wie du für Leute betest, wo du sagst, boah, das hat mir so weh getan, beten Leute für dich, weil du sie enttäuscht und verletzt hast. Wir brauchen einander. Wir alle sind nicht perfekt, denn nur zusammen sind wir der Leib Christi. Jesus hat mich gerettet und jetzt repräsentiere ich Jesus hier auf der Erde, indem ich Teil seines Leibes an der Kirche bin. Und gemeinsam als weltweite Kirche lassen wir Jesus sichtbar werden. Und wenn du dich entscheidest, Teil der Kirche für Düsseldorf zu werden, dann werden dich Menschen enttäuschen. Und bestimmt werde ich dich auch enttäuschen. Vielleicht werde ich Dinge sagen, wo du sagst, oh, wie kann man so etwas sagen? Menschen werden dich verletzen. Das nennt man Gemeinschaft. Es ist messy. Muss nur verheiratet sein, dann werden Dinge passieren, wo du sagst, hey, wieso konnte, es war alles so harmonisch, auf einmal sind die rosaroten Wolken nicht mehr da. Aber das ist Gemeinschaft und da ist ein Segen dahinter. Es ist beidseitig, wir alle sind nicht perfekt und wir alle brauchen jeden Tag ganz neu die Gnade Gottes. Und die Art, wie wir unserer Persönlichkeit wachsen und die Lieblingsart Gottes, uns im Glauben wachsen zu lassen, ist durch Gemeinschaft. Die Kirche kann dich enttäuschen, aber genauso kann die Kirche dich segnen. Sie kann dich enttäuschen, weil wir gemeinsam unterwegs sind, unsere Herzen füreinander offen sind. Und je offener ein Herz ist, umso leichter ist es, verletzt oder enttäuscht zu werden. Wo Nähe ist, ist Verletzlichkeit. Aber Verletzlichkeit ist die einzige Art und Weise, gesunde Beziehungen zu leben. Das heißt, wenn wir alle unsere Herzen zumachen, dann wären wir eine Institution, aber dann sind wir nicht die Kirche. Und ich glaube, die Herausforderung für uns ist, wenn wir so Sätze hören, wie die Gepflanzten im Haus des Herrn werden aufblühen, dass wir in einer sehr schnelllebigen Welt leben. Wir gehen durchs Leben und fragen uns, da muss es doch mehr geben, weil ich stelle mir das wie so ein Baum vor, ja, also dann sind wir unterwegs und dann passieren Dinge, ich glaube, den Baum muss ich mal irgendwo anders hinstellen, ich nehme den mal mit zu mir, hier nach vorne, ja, weil es passieren immer wieder Dinge oder Gott tut Dinge und Dinge verschwinden auf einmal, wo du merkst, aber der erste war so schön, das musste da sein. Und dann sagt Gott, ja, aber da gibt es immer noch Dinge, also wenn du jetzt in einer Kleingruppe bist, dann ei, sehen Leute, was nicht so gut ist und du musst dein Leben transparent machen und du wirst sehen, dass Veränderung da ist. Und du stellst fest, irgendwie muss es doch eine bessere Lösung geben. Es muss eine bessere Lösung geben. Ich mache mich mal kurz, komm gleich wieder. Wir haben ja gleich Kids-Musical-Probe und so, ne? Deswegen müssen wir gucken. Aber hier habe ich eine bessere Lösung. Also, die Kleingruppe, die war so anstrengend. Die Leute, da, ich suche mir einfach eine andere Kleingruppe. So machen wir das. Einen Moment. Ah. So, besser. So, ich suche mir einfach, weißt du, die Beziehung da, das war einfach ungesund. Ne? Die Kleingruppe war ungesund. Ich suche mir einfach was Neues. Nun, was Neues, aber das Problem ist, jedes Mal, wenn du den Topf wechselst, nimmst du deine toxischen Wurzeln mit in jede neue Beziehung. Und wir wundern uns, warum sich das auf einmal so ähnlich anfühlt wie hier, weil ich habe doch extra dafür den Topf gewechselt. Und das ist nur ein Beispiel. Das andere ist, wenn es um Bezug auf Kirche geht. Ja, weil Kirche für Düsseldorf, die ist ganz cool und die Räumlichkeit, und die haben jetzt eine Siebträgermaschine, ist auch voll ganz cool. Aber der Worship, müssen wir nochmal drüber reden, ne? Also die singen nicht, ich meine, es gibt ja jede Menge neue Worship-Songs. Wieso können die nicht mal ein paar mehr neue Worship-Songs machen? Und ich bin so voll der Bethel-Typ und das ist mir ein bisschen zu wenig Bethel-Musik. Ich suche mir eine Kirche, die richtig deep im Worship ist, weil was ich hier festgestellt habe, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die haben einen Ablaufplan für den Gottesdienst. Das heißt, die versuchen, den Heiligen Geist hier zu kontrollieren. Also, ich habe eine Idee. Ich suche mir jetzt eine andere Kirche, die so richtig deep Worship hat. So, und wenn, ja, deeper Worship, ich liebe es einfach. Ich liebe es, deep Worship, das bin ich so. Und dann, war super hier, aber der ist besser. Und das ist viel geistlicher, die haben keinen Ablaufplan. Jetzt bin ich hier. Problem ist, der Pastor, der predigt eine halbe Ewigkeit und findet kein Ende und fünfmal sagt er, mein letzter Punkt. Und wisst ihr, ich meine, wir sind in Düsseldorf und Fortuna spielt sonntags. Ich habe nicht den ganzen Sonntag Zeit, also muss ich mir doch eine andere Kirche suchen. Hey, sorry, Worship war super, aber da hinten, da ist gut. So, aber jetzt bin ich hier. Ah, Lobpreis, ist okay, Predigt, gut auf den Punkt, super, aber Kids, schwierig, gefällt mir nicht so ganz. Und ich will ja dahin gehen, wo meine Kinder auch hingehen wollen, weil meine Kinder leiten unsere Familie und nicht ich leite meine Familie. Ich dachte, du wärst der Erwachsene, aber schön, dass deine Kinder die Familie leiten. Und so sind wir unterwegs und versuchen irgendwie, den richtigen Ort irgendwie zu finden. Und, ach ja, jetzt fängt's an. Wir wollen alle unsere Träume leben, ne? Und ich habe gedacht, der Traum funktioniert. Aber ich wusste nicht, dass es so anstrengend ist. Ich dachte nicht, dass man 10 Stunden am Tag arbeiten gehen muss und all das Ganze. Und irgendwie hat das Ganze hier nicht funktioniert. Also habe ich eine andere Strategie. Und zwar überlege ich mir einfach ein paar mehr Träume und guck einfach, wie das hier funktioniert. Welcher Traum denn gut ist? Das ist so ein Hipster-Traum, der ist auch super. Vielleicht funktioniert das, dass ich den da reinstelle. Aber boah, nee, das ist zu kompliziert, das ist messy und jedes Mal, wenn ich einen neuen Traum hinterlasse ich ein bisschen Quatsch hier da, aber ist in Ordnung. Und dann probiere ich den Traum, passt der Traum, ja, könnte man machen, aber auch anstrengend hier. Und das Geld passt mir nicht, ich will ja nett essen gehen und so und Weihnachtsmarkt und wird ja immer alles teurer, also dann nehme ich den, der ist doch viel größer und der ist doch viel besser und dann probiere ich das aus. Und was ich schon ein bisschen merke, was ich sagen möchte, ist bei dem Ganzen, wenn wir uns all das anschauen, werden wir feststellen, dass es nicht viele Leute gibt, die wirklich gepflanzt sind, sondern was wir mögen ist Unverbindlichkeit. Wir lieben es uns einzutopfen, weil dann kann ich immer noch flexibel sein. Wenn es mir da nicht mehr passt, wenn die Beziehungen zu anstrengend werden, wenn mein Partner nicht das macht, was ich möchte, suche ich mir einfach einen neuen Partner. Die Ehe hat nicht funktioniert, dann probiere ich die. Und so sind wir immer unterwegs und topfen uns immer wieder um. Aber ich glaube, wenn wir auf unser Leben schauen, wenn du auf dein Leben schaust, siehst du ein Leben voller Töpfe. Oder siehst du ein Leben, das eingepflanzt ist? Und ich glaube, wenn wir Frucht sehen wollen in unserem Leben, ist es wichtig, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir uns bewusst einpflanzen. Wir haben so einen Säulenobstbaumstamm bei uns. Und jedes Mal, wir haben verschiedene Positionen gesucht, wo ist am besten, wo kriegt er am meisten Sonne, wie funktioniert das bei uns im Garten? Und jedes Mal, wenn wir ihn umgepflanzt haben, wussten wir, in diesem Jahr wird es keine Früchte geben. Weil damit Frucht entstehen kann, muss ein Baum gepflanzt sein und Wurzeln haben. Und wenn ich von Frucht spreche, spreche ich nicht von einem größeren Haus, größerer Segen, sondern ich spreche von der Frucht des Heiligen Geistes. Ich möchte, dass mein Leben gekennzeichnet ist von übernatürlicher Liebe, von überschwänglicher Freude. Ich bete, dass mein Leben ein Leben voller Friede ist, Güte und Treue und Sanftmut. Und ich bete, dass ich ein Mann voller Selbstkontrolle bin. Gott, lass mein Leben aufblühen. Und ich möchte dich ermutigen, dein Leben ist ein Samen. Und Gott möchte diesen Samen aufgehen lassen, wachsen lassen. Aber die Art, wie er dein Leben wachsen lässt, ist nicht durch Isolation oder dass du irgendwo nur eingetopft bist, sondern durch verbindliche Gemeinschaft. Und einige von uns müssen das verstehen. Vielleicht fühlst du dich in einer schwierigen Season. Aber denk dran, nach jedem Winter kommt ein Frühling. Nur weil du jetzt gerade keine Frucht siehst in deinem Leben, heißt es nicht, dass du an einem falschen Ort bist, sondern es heißt, dass es vielleicht gerade Winterzeit ist. Vielleicht ist es eine Zeit, wo Gott einfach beschnitten hat und Dinge zurückgegangen sind. Stillstand bedeutet nicht gleich Rückschritt, sondern vielleicht ein Innehalten. Deswegen auch Adventszeit ist ein bewusstes Innehalten. Wo stehe ich eigentlich? Wo will ich hin? Deswegen gib nicht auf, bleib an dem Ort, bleib in der Beziehung, auch wenn du denkst, boah, ist gerade schwierig, kämpf dich da durch. Und du wirst Frucht sehen. Und ich möchte zum Abschluss Epheser 3, Vers 14 vorlesen. Ich springe mal ab Vers 17. Ich bete, schreibt hier Paulus an die Gemeinde in Ephesus, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Paulus schreibt hier, sei verwurzelt und gegründet in der Liebe Gottes. Achte darauf, wie Gott dann dein Leben zum Aufblühen bringt. Denn nur wenn du dich pflanzt, kann dein Potenzial sich wirklich entfalten. Und wir dienen einem Gott, der weitaus mehr tun kann, als wir erbitten oder denken können. Deswegen meine Herausforderung zum Jahresende. Lasst uns Menschen sein, die nicht eingetopft sind. Lasst uns Menschen sein, die gepflanzt sind. Gepflanzt sind in gesunden Beziehungen, gepflanzt sind in einer lokalen Kirche, gepflanzt in Gottes Liebe. Einigen von euch würde es helfen, wenn ihr einfach ein Commitment sagt. Ich bin jetzt einfach hier. Rechne mit mir für die nächsten 3 bis 5 Jahre, kaum Ehen, keine Ahnung, was danach ist, aber ich bin verbindlich hier. Ich werde mich pflanzen, ich werde mich investieren in Gemeinschaft, ich will sehen, wie meine Kinder dieser Kirche aufwachsen, ich freue mich darauf zu sehen, wie wir ein Gebäude finanziell freisetzen, in dem meine Kinder groß werden und wo noch lange, nachdem ich längst nicht mehr da bin, viele Menschen einen festen Ort haben, an dem sie Jesus Christus kennenlernen, die gute Nachricht von der Liebe Gottes hören. Das Interessante ist bei diesem Baum hier, auch wenn der eingetopft ist, kann der Frucht bringen. Da werden einige Oliven dran wachsen. Das funktioniert, auch wenn man eingetopft ist. Auf jeden Fall funktioniert das. Und so ein Olivenbaum im Topf ist auch ganz hübsch. Kannst du dir ins Wohnzimmer stellen. Er wächst ein bisschen. Aber das Faszinierende ist, wenn du so einen Olivenbaum wirklich einpflanzt, dann wird das ganze Potenzial, was drin ist, zur Entfaltung kommen. Und das fand ich interessant. Ein Olivenbaum kann bis zu 10 Meter hoch und 10 Meter breit werden. Und seine Wurzeln sind so weit verstrickt, auch wenn Dürrezeiten kommen, wird er Wasser finden. Und das Faszinierende ist, dass so ein Olivenbaum, wenn er gepflanzt ist, mehrere tausend Jahre alt werden kann. Und mehrere 10.000 Oliven pro Jahr an diesem Baum dran sein können, wenn er gepflanzt ist. Das heißt, 50 bis 70 Kilo kann ein Olivenbaum an Olivenfrüchte entstehen lassen. Das heißt, stell dir mal vor, wenn ein Baum über 2.000 Jahre alt werden kann, das heißt, dass Jesus geboren war, war der Baum schon da. Und jetzt vergleich das mal. Ich habe ein Bild mitgebracht von dem Olivenbaum. Das ist das Potenzial von einem Olivenbaum. Und schaut euch das an. Es ist ein riesengroßer Unterschied. Und der Unterschied beginnt, dass man den Baum pflanzt. Und er die Chance hat, wirklich Wurzeln zu schlagen. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Jeremia sagt, dass dein Leben Frucht bringen kann. Egal wie deine Umstände sind. Egal, welche Kämpfe du gerade durchmachst, wenn du mit Gott verbunden bist, wenn du gegründet und verwurzelt bist in seiner Liebe. Unser Fundament kann nicht Liebe von Menschen sein. Sollte nicht abhängig sein von Liebe und Anerkennung von Menschen. Unser Fundament und unsere Sicherheit können nicht unser Job, unser Vermögen, unser Traum, unsere Umstände sein. Wir sollten uns entscheiden, unser Leben Jesus Christus anzuvertrauen und wirklich in ihm verwurzelt sein. Und nicht so, ja, wenn es gut läuft, dann bete ich. Wenn es gut läuft, wenn ich Zeit habe, lese ich in der Bibel. Nein, nein, ich bin gegründet und verwurzelt in ihm. Es ist Teil meines ganzen Lebens. Und wenn wir das wirklich tun, wenn es nicht nur eine Option ist, wenn wir fest verwurzelt sind, dann werden wir sehen, wie Gott Frucht entstehen lässt in unserem Leben. Denn Jesus war nicht nur ein netter Prediger. Er ist der Sohn Gottes. Er ist mein Erlöser. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Ich habe mich entschieden, alles auf eine Karte zu setzen. Und ich bete, dass mein Leben immer mehr die Frucht Gottes sichtbar werden lässt. Dass Gott mir seine Liebe schenkt, auch für Leute, die schwierig lieb zu haben sein können. Wir hatten gestern unsere erste Familienweihnachtsfeier. Halleluja für Familie. Da gibt es einige Leute, die nerven mich. Und ich bin mir sicher, ich nerve einige Leute. Aber Herr, schenk mir Liebe. Und wenn ich drüber nachdenke und an unsere Kirche denke, sehe ich eine Kirche, die wächst. Ich sehe eine Kirche, wo Jahr für Jahr weit über 60 Menschen eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus treffen. Ich sehe über 120 ehrenamtliche Mitarbeiter, die zusammen in der geistlichen Erntearbeit stehen. Ich sehe eine Erweckung, die kommt in unserem Land. Ich sehe eine Kirche, die aufsteht und sich für Erweckung vorbereitet. Und so ist mein Gebet, Herr, sende mehr Arbeiter in die Ernte. Danke, Jesus, für all das Potenzial, das du in diese Kirche hineingelegt hast. Gott, wir wollen eine Kirche sein, die gepflanzt und gegründet und verwurzelt ist in deiner Liebe. Gott, diese Kirche soll nicht aufgebaut sein auf unseren Gaben, unseren Talenten und unseren Fähigkeiten. Gott, sondern auf dem, was du in uns hineingelegt hast. Lass uns immer mehr Frucht bringen zu deiner Ehre. Gott, wir preisen dich für all den Segen, den wir erleben durften in diesem Jahr, für deine Versorgung, für deine bedingungslose Liebe. Und Gott, wir wollen heute diesen Gottesdienst zu Ende bringen, indem wir dich groß machen und dich feiern. Und wir wollen uns neu an dich anschließen, eine unfassbare große Liebe. Und ich bete, während wir in diese Adventszeit reinstarten, Gott, mach uns voll mit deiner Liebe, dass wir Liebe weitergeben können, dass wir Gnade haben, dass wir, egal in was für einem Setting wir sind, egal wie viel Stress auf der Arbeit ist, wie viel Stress in der Familie ist, Gott, lass aus jeder Pore Liebe, Friede, Geduld, Gnade rauskommen. Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich in unserem Leben, denn du allein bist würdig. Du allein bist würdig. Ich lade euch ein, dass
wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!